Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute geht es um die Plazentophagie, also das Essen der Plazenta nach der Geburt. In den sozialen Medien wird die Plazentophagie oft super positiv und als natürliche und gesundheitsfördernde Praxis dargestellt. Denn angeblich bringt der Verzehr der Plazenta einige Vorteile, nämlich Schutz vor postpartaler Depression, Schmerzlinderung, Förderung der Milchproduktion, schnellere Rückbildung und Verringerung von Blutungen nach der Geburt. Und es stärkt wohl auch noch das Immunsystem. Es kursieren zahlreiche Rezepte und Zubereitungsmethoden wie Plazenta-Smoothie, Plazenta-Lasagne oder Plazenta-Kapseln. Und immer wieder berichten auch Prominente über ihre Erfahrungen mit Plazentophagie, was den Trend noch verstärkt. Aber was ist dran an der Plazenta oder besser gefragt, was ist drin? In dieser Episode setzen wir uns mit diesem, ja, schon recht kontroversen Thema auseinander, betrachten aktuelle Studienergebnisse und nehmen gängige Mythen unter die Lupe. Okay. Also, wenn wir vom Plazentaessen sprechen, dann bedeutet das einfach, dass die Plazenta nach der Geburt irgendwie verzehrt wird. Es schließt alle Zubereitungsformen ein und da gibt es einige. Entweder wird ein Stück rohe Plazenta direkt nach der Geburt eingenommen. Ich habe das auch schon einige Male erlebt. Eine Frau wollte mal, dass ich ihr sofort ein kleines Stück rausschneide, das sie sofort gegessen hat. Viele machen sich aber auch lieber einen Smoothie draus, weil mit anderen Zutaten vermischt ist der Geschmack wahrscheinlich besser. Man kann die Plazenta aber auch erhitzen, trocknen und pulverisieren. Und das so entstandene Pulver kann dann in Gelatinekapseln gefüllt und wie eine Pille geschluckt werden. Und diese Plazenta-Enkapsulation ist im angloamerikanischen Raum weit verbreitet. Aber hier nimmt es auch zu. Wenn man nach der Wortherkunft schaut, dann heißt Plazenta ja auf Lateinisch flacher Kuchen. Und wir nennen die Plazenta ja auch umgangssprachlich liebevoll Mutterkuchen. Und Phagie bedeutet Verzehr, Fressen. Und vielleicht ist das ja schon ein Hinweis auf den Nutzen. Also vielleicht ist die Plazenta ja wirklich der Geburtstagskuchen, den die Mutter verspeisen soll. Wir werden sehen. Was sind denn jetzt übliche Argumente für den Verzehr der Plazenta? Ein Argument ist ja immer, das ist ganz natürlich, Tiere machen das ja auch. Ja, stimmt. Von über 4000 Säugetierarten sind wir und die Kamele die einzigen Ausnahmen, die ihre Plazenten im Allgemeinen verschmähen. Unter Affen und nichtmenschlichen Primaten ist die Plazentophagie weit verbreitet, was vermuten lässt, dass auch bei Menschen das Plazentaessen ein angestammtes Verhalten ist, das während der Evolution verloren ging. Vielleicht, weil wir inzwischen andere Wege haben, uns nach der Geburt gut zu ernähren. Also wir sind ja zumindest auf diese schnelle Energiezufuhr nach der Geburt nicht mehr angewiesen. Wir lassen uns dann eher mit anderen Nahrungsmitteln verwöhnen. Zum Beispiel Sushi ist im Kreißsaal super beliebt, weil man die ja in der Schwangerschaft nicht essen soll. Aber ich schweife ab. Zurück zu den Tieren. Tiere haben ja auch noch andere Gründe, ihre Plazenten zu essen. Da gibt es einige Theorien zu. Da ist zum einen die Nestsauberkeit. Tiere essen vielleicht einfach die Plazenta, um alles wieder schön ordentlich und sauber zu haben. Das ist ja beim Menschen durchaus auch ein Thema, Aufräumen nach einer Geburt. Aber wir sind doch gut in der Lage, anderweitig aufzuräumen und zu putzen. Übrigens, auch auf Bäumen lebende Tiere verzehren ihre Plazenten oft, statt sie aus dem Nest zu werfen. Aber vielleicht, ich spekuliere jetzt, wollen die Tiere eben nicht darauf aufmerksam machen, dass dort oben gerade ein Junges geboren wurde. Und das bringt uns zum weiteren Punkt, der bei Tieren untersucht wurde, und zwar Feindvermeidung. Blut und blutiges Gewebe könnten ja Fressfeinde anlocken. Und auch das ist für uns kein Thema. Bei Fluchttieren macht der Verzehr allerdings keinen großen Unterschied fürs Überleben. Die bleiben ja nicht in ihrem Nest sitzen. Und es gibt noch einen Grund und das ist Fürsorge. Viele Säugetiere schlecken ihre Jungen ab, knabbern die Nabelschnur ab und essen dann die Plazenta. Und zumindest das Abschlecken massiert ja nebenbei die Jungen, die dadurch vielleicht einen besseren Start ins Leben haben. Und das führt laut einigen Forscherinnen zu typisch mütterlichem Verhalten. Also kleiner Disclaimer, wir sprechen hier von der Tierwelt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich schreibe Müttern mehr Pflegeverhalten zu als Vätern oder generell Menschen. Aber viele Säugetiere gebären ja ohne den Erzeuger an ihrer Seite und die Jungen sind dann darauf angewiesen, dass ihre Mütter eben Pflegeverhalten an den Tag legen. Aber selbst bei Tieren hinkt diese Theorie, weil zum Beispiel Hundemütter nach einem Kaiserschnitt, ja tatsächlich, das gibt's, also Hündinnen, die einen Kaiserschnitt bekommen, also auch die beginnen sofort mit dem Pflegeverhalten, genauso wie nach einer spontanen Geburt. Und das ist bei uns ja glücklicherweise auch so. Wir Eltern beginnen in der Regel direkt damit, uns um unsere Babys zu kümmern, egal ob wir die Plazenta verspeist haben oder eben nicht. Und dann gibt es noch die Theorie der Schmerzreduktion. Tatsächlich enthält schon das Fruchtwasser und dann auch die Plazenta einen Stoff, der Schmerzen reduziert, beziehungsweise die körpereigenen Schmerzmittel verstärkt, den Placental Opioid Enhancing Factor, kurz POEF. POEF wirkt an sich nicht schmerzlindernd, verstärkt aber die Stoffe, die der Körper als Reaktion auf Schmerzen freisetzt. Das bedeutet, es kann sein, dass Tiere, die mehrere Junge bekommen, zum Beispiel Katzen oder Hunde, und jedes immer gleich abschlecken, im weiteren Verlauf weniger Geburtsschmerzen haben. Aber das ist auch was, was wir nicht wirklich nutzen können, denn leider kommt man an die Plazenta ja erst nach der Geburt ran. Aber vielleicht sollten wir zumindest bei Blasensprüngen das Fruchtwasser schon mal auffangen und zu Wehen beginnen trinken. Also ihr seht schon, mit den Vergleichen aus der Tierwelt kommen wir nicht so ganz weiter. Das Argument, Tiere machen es doch auch, greift hier also etwas zu kurz. Vor allem essen Tiere ihre Plazenta unmittelbar, roh und auch komplett. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn wir uns die Nährstoffe in so einer Plazenta anschauen. Ich habe das mal gemacht. Also geschaut, was in so einer Plazenta alles drin ist. Und jetzt wird es ganz kurz mal ein bisschen nerdig. Aber ich dachte mir, bei anderen Superfoods schaut man sich ja auch die Nährstoffzusammensetzung an. Und das Coole ist, ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, die genau das auch gemacht hat. Also, eine Plazenta enthält erstmal ordentlich Protein, also Eiweiß. Dann etwas Fett, Cholesterol und Natrium. Ebenso Spurenelemente, besonders Eisen und Selen in recht signifikanten Mengen. Aber auch Calcium, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Kalium, Zink. Ein paar essentielle und nicht essentielle Aminosäuren und einige B-Vitamine. Und noch Zytokine, das sind so Botenstoffe vom Immunsystem, die haben Effekte auf Entzündungsprozesse. Und dann gibt es noch Wachstumsfaktoren, das sind so Eiweiße, die Informationen in Zellen weiterleiten. Und dann gibt es natürlich noch einige relevante Hormone wie Progesteron, das Hormon, was die Schwangerschaft beschützt, aber auch Effekte auf den Schlaf hat und beruhigend wirkt. Dann Östrogen, und Östrogene beeinflussen auch die Stimmung nicht ganz unerheblich. Dann enthält die Plazenta noch humanes Plazenta-Laktogen. Das hilft dem Körper, sich aufs Stillen vorzubereiten. Und dann das wunderbare Oxytocin, das ja auch Liebeshormon oder Kuschelhormon genannt wird, weil es Einfluss auf unser Bindungsverhalten hat. Oxytocin bewirkt nach der Geburt ein Zusammenziehen der Gebärmutter und reguliert so den Blutverlust. So, wir haben es gleich. Da ist noch Corticoliverin. Das ist ein Hormon, was Stressreaktionen reguliert. Und Prolaktin fördert die Muttermilchbildung. Und zum guten Schluss noch das POEF, diesen Opiatverstärker, den habe ich ja eben schon erklärt. Und der Vollständigkeit halber, eine 450 Gramm Plazenta enthält ca. 234 Kalorien. Und wenn man sich die Zusammensetzung der Plazenta so anschaut, dann muss man eigentlich den Nutzen für sehr wahrscheinlich halten, denn da ist einiges Gutes drin. Zum Beispiel ergibt es ja Sinn, nach der Geburt etwas zu essen, was viel Eisen enthält. Oder eben zusätzlich eine Dosis Hormone, die ja teilweise im Körper stark abfallen nach der Geburt. Naja, zu der Evidenz kommen wir gleich. Noch ganz kurz. Es können auch manchmal nicht so schöne Sachen drin sein. Es gibt nämlich auch relativ geringe, aber potenzielle Risiken. Die Plazenta ist ein Filterorgan. Und deshalb kann eine Plazenta potenziell giftige Spurenelemente enthalten. Die liegen aber normalerweise eher unterhalb der Grenze, wo es problematisch wird. In seltenen Fällen können krankmachende Keime drin sein, wobei dann die Gefahr besteht, dass diese Infektion von der Mutter auf das Kind übertragen wird. Zumindest gibt es bisher einen Fall von Beta-Streptokokken, wo es wahrscheinlich ist, dass die Infektion über den Verzehr von Plazentakapseln entstanden ist. Das war das Ergebnis der Untersuchung des Falls durch das US Center for Disease Control and Prevention, die darüber eine Einzelfallstudie gemacht haben. Und es können sich auch Medikamente in der Plazenta angesammelt haben. Zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt können Mittel aus der Anästhesie, Antibiotika oder andere eingenommene Präparate enthalten sein. Zur Einordnung, das sind eher Einzelfälle, die man nicht total überbewerten sollte, aber für den Hinterkopf, bei einer hohen Medikamenteneinnahme oder nach einer Infektion sollte man das auf jeden Fall bedenken. Also gut, ich meine, die Leber ist auch ein Filterorgan und trotzdem essen viele Menschen ab und zu mal Leber. Ja. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was drin ist oder drin sein kann. Jetzt kommen wir doch mal zur potenziellen Wirkung. Können die eben genannten Inhaltsstoffe die potenzielle Wirkung erklären? Also die Theorie sagt, dass das Verspeisen einer Plazenta oder von Teilen der Plazenta vor einer Wochenbettdepression schützen und die Gemütssituation deutlich verbessern. Der Gedanke dazu ist, dass die Plazenta-Hormone den nachgeburtlichen Hormonabfall abpuffern. Eine ähnliche Erklärung gibt es auch zur potenziell vermehrten Milchbildung. Also sozusagen mehr milchbildende Hormone bringen eine schnellere und bessere Milchbildung. Und dann soll das enthaltene Oxytocin die Blutung verringern und auch zu einer schnelleren Rückbildung führen. Und das enthaltene Eisen sowie die weiblichen Hormone sollen zu mehr Energie im Wochenbett führen. Und soweit klingt das doch alles total plausibel. Ich meine, die ganzen Hormone müssen doch auf jeden Fall eine Wirkung haben, oder? Interessanterweise haben Untersuchungen gezeigt, dass der Hormongehalt der Plazenta durch verschiedene Verarbeitungsmethoden wie Trocknung oder Erhitzung stark abnimmt und dadurch ein erheblicher Teil der Hormone verloren geht. Nach der Verarbeitung kann der Hormonverlust im Vergleich zum Rohzustand bis zu 99% betragen. Die sind am wirksamsten im frischen Zustand oder nach Tiefkühlung bei niedrigen Temperaturen. Also muss als Zwischenfazit schon mal gesagt werden, wenn man die Plazenta verspeisen will, dann frisch und roh. Da bekommt man noch am meisten von dem guten Zeug ab. Lasagne und Kapseln erscheinen da gleich nicht mehr ganz so attraktiv. Na gut, jetzt kommen wir zum Evidenzcheck und schauen uns an, was die Forschung zur Plazentophagie sagt. Wie ich eben schon gesagt habe, bringen uns die Tierstudien nicht so viel. Tierexperimentelle Untersuchungen sowohl auf physiologische als auch verhaltensbezogene Vorteile der Plazentophagie sind nicht wirklich gut auf den Menschen übertragbar. Wir haben auch schon gelernt, dass Erhitzen nicht gut ist. Jegliche Auswirkung ist sehr von der Zubereitungsart, dem Zeitpunkt der Verabreichung und der Dosis der Plazenta beeinflusst. Und trotz der vielen anekdotischen Berichte über positive Effekte, und jetzt kommt's, konnten wissenschaftliche Studien bisher keine eindeutigen Vorteile der Plazentophagie nachweisen. Ich stelle euch jetzt mal die wichtigsten Studien vor. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es auch gar nicht so viele, weil das Essen der Plazenta ja nicht gerade Mainstream ist. Auch wenn vielleicht gerade so ein kleiner Trend auszumachen ist. Also, die älteste Studie ist von 1954. Und entspricht auch nicht gerade dem heutigen wissenschaftlichen Standard. Das Ergebnis war, die meisten Mütter, die gefriergetrocknete Plazenta verzehrten, berichteten über eine erhöhte Milchproduktion. Kritik an der Studie lautete, dass es keine direkte Kontrollgruppe mit Placebo gab. Deshalb wurde das später nochmal nachgeholt und interessanterweise hatten dann auch die Frauen, die Placebo bzw. Rindfleisch erhielten, diesen positiven Effekt. Dann gab es 2019 eine Studie aus Jena, da wurde die hormonelle Zusammensetzung von 6 Plazenten untersucht. Und das Ergebnis war eben, dass bei der Verarbeitung, zum Beispiel Trocknen und Pulverisieren, bis zu 99% der Hormone einfach verloren gehen. Die Forscherin sagte aber zumindest, dass die Plazenta in roher Form durchaus gesund sein könnte. Dann gab es mehrere kleinere Studien aus den USA, die verglichen auch Plazenta-Kapseln mit Placebos. Und das Ergebnis war, es gab keine Hinweise auf eine bessere Wirkung von Plazentakapseln im Vergleich zu Placebos. Dann gab es auch noch eine Studie speziell zur Eisenaufnahme. Die Teilnehmerinnen nahmen entweder Plazentakapseln oder Placebokapseln ein und ihr Eisenstatus wurde anhand von Hämoglobin, Transferin und Ferritinwerten zu verschiedenen Zeitpunkten vor und nach der Geburt gemessen und das Ergebnis war, Plazentophagie beeinflusst den mütterlichen Eisenstatus nach der Geburt weder positiv noch negativ. Und zu guter Letzt gab es eine Meta-Analyse, also eine große Übersichtsarbeit von Forschenden der Northwestern University of Chicago, die leider auch keine Hinweise auf gesundheitliche Vorteile des Plazentaverzehrs fanden. Derzeit gibt es also keine empirischen Daten, die belegen, dass die Plazentophagie zu eindeutig positiven oder negativen Auswirkungen führt. Es ist aber auch wichtig zu beachten, dass die wissenschaftliche Datenlage beim Menschen insgesamt eher begrenzt ist. Weitere Forschung wäre wünschenswert und ist erforderlich, um mögliche Vorteile und Risiken dieser Praxis noch eindeutiger zu bewerten. Was aber dennoch spannend ist, die Nutzerinnen waren in der Regel sehr überzeugt von der Einnahme. Sie bestätigten größtenteils die positiven Wirkungen. Als einzige Nachteile benannten sie unangenehmes Aufstoßen sowie einen unsympathischen Geschmack und Geruch. So, kommen wir zum Fazit. Plazentagewebe beinhaltet einige Stoffe, die das Potenzial hätten, bei Verzehr positive Auswirkungen zu haben. Und das Risiko durch potenziell schädigende Stoffe bei der Einnahme ist recht gering. Aber eine Übertragung von Infektionen kann auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Ja, und bisher sind eben keine eindeutig positiven Effekte vom Plazentaessen bekannt. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen ernüchtert bin, dass die Plazentophagie doch nicht so gut wegkommt in den Studien. Weil ich liebe ja Plazenten sehr, ich finde die total faszinierend. Ich meine, so ein Organ, was nur für so einen kurzen Zeitraum und Zweck gebildet wird, ist schon so abgefahren. Daher hätte ich es so großartig gefunden, wenn das wirklich so ein Zauberstoff, so ein Superfood wäre, das uns unser Wochenbett erleichtern könnte. Das wäre schon sehr cool. Und wer weiß, wir sind da sicherlich bislang nicht am Ende aller Weisheit angekommen. Vielleicht findet sich ja zukünftig doch noch ein eindeutiger Vorteil. Wir werden sehen. Wenn du trotz allem deine Plazenta jetzt gerne verspeisen möchtest, dann bring dir einfach eine große Tupperdose mit zur Geburt. Die Plazenta gehört dir und du kannst damit tun und lassen, was du möchtest. Du kannst sie essen, im Garten vergraben oder Stempelabdruckskunstwerke damit erschaffen. Alles ist okay. Ansonsten gräme dich nicht, wenn du deine Plazenta nicht verspeist hast oder verspeisen wirst, weil du es vielleicht eher weird findest oder das nicht so dein Fall ist. Du weißt ja jetzt, dass es Stand heute auch eher keinen Vorteil bringt. Und glücklicherweise gibt es andere Hilfen für alle Problematiken rund ums Wochenbett. Sprich dazu gerne mit deiner Hebamme, die dich kompetent und gerne rund um diesen Themenkomplex berät und unterstützt. Ja, wie immer findet ihr die genannten Studien in den Shownotes. Diesmal sind es einige. Und das war es für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ja, schenkt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder lasst mir einen Kommentar da. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss und bis in 2 Wochen und guten Appetit.